Gesundheit. Und genau das ist das Thema in unserem Podcast Healthcare Espresso. Wir von der Agentur Böber-Scheinwick möchten euch kompakt und leicht verdaulich erklären, was wir als KommunikationsexpertInnen eigentlich so machen. Seid ihr bereit für ein Healthcare Espresso auf die Ohren? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Healthcare Espresso. Mein Name ist Anita und ich freue mich riesig auf die heutige Folge, denn Thorsten und ich haben nicht nur einen ganz besonderen Gast heute dabei, aber gleichzeitig strahlen wir auch die 70. Episode aus. Das ist wirklich der Wahnsinn. Und damit einmal Hallo in die Runde und herzlich willkommen bei uns, Ilan.
Vielen Dank, dass ich da sein darf. Bin ein großer Fan von eurem Podcast seit der ersten Folge, wie du weißt, und freue mich sehr, dass ich als Nummer 70 nun auch mal dabei sein darf.
Magst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen? Wer bist du und was machst du denn genau bei uns in der Agentur?
Sehr gerne. Mein Name ist Ilan Schäfer. Ich bin CEO von The Weber-Shandwick Collective und Geschäftsführer der IPG Dextra Germany GmbH.
Kannst du uns ein bisschen von deinem Werdegang erzählen? Wusstest du irgendwie immer schon, dass du irgendwann eine leitende Position einnehmen möchtest oder hattest du eher einen anderen Plan oder vielleicht auch gar keine Planung? Ich fand es nämlich damals nach der Schule nicht ganz so einfach zu sagen, was ich später eigentlich mein ganzes Leben lang machen möchte. Wie war das denn bei dir?
Genau, letzteres. Ich glaube, der beste Plan, den man haben kann, ist keinen Plan zu haben. Denn wenn man sich einen Plan macht, wird er niemals genauso aufgehen, wie der Plan ist. Ich kann ja vielleicht kurz zum allgemeinen Hintergrund von mir erstmal etwas sagen, bevor wir zu dem Plan gehen, der kein Plan war. Also ich bin definitiv nicht geboren und dachte, wenn ich mal groß werde, möchte ich CEO werden, sondern das war ganz normal. Ich wollte Bauer werden, Astronaut und all die Sachen, die sonst kleine Kinder halt auch machen wollen. Interessanterweise, ich habe jetzt zwei kleine Kinder, die fragen mich natürlich auch manchmal, was machst du denn eigentlich als Beruf? Und das ist immer ganz schön schwer, denn da ich meine, da setzt euch mal hin, habt ihr drei Stündchen, aber nach einem halben Satz verlieren die irgendwie das Interesse, weil ne, die Freunde, die haben halt irgendwie, das sind Ärzte, Anwälte oder Bäcker, das ist immer so schön einfach zu erklären und unser Job ist halt wahnsinnig schwer zu erklären, was wir eigentlich machen oder auch abends überhaupt zu sagen, was hast du eigentlich den ganzen Tag gemacht, aber da kommen wir nachher zu. Ich bin, auch wenn ich jetzt in Berlin lebe, ich bin gebürtiger Rheinländer, ich bin geboren, zur Schule gegangen, Zivildienst gemacht und zur Universität gegangen im schönen Düsseldorf. Ich habe BWL studiert, ganz klassisch. Auch das vielleicht schon mal als, warum BWL? Ich finde, BWL war für mich ein Studium, was mir die meisten Optionen offen gehalten hatte, weil ich eben nicht diesen einen Plan hatte, weil ich nicht Arzt werden wollte. Ich wusste, was ich nicht machen wollte und das ist, ich wollte nicht mich auf ein Gebiet beschränken und ich wollte mich auch nicht auf ein Land beschränken. Ich wollte also irgendetwas studieren, wo ich in Deutschland arbeiten kann, aber eben nicht muss. Und da gab BWL einfach die größtmögliche Bandbreite vor. Das heißt, ich habe BWL studiert und auch da nicht direkt mit einem klassischen Kommunikations- oder Marketingfokus, sondern ich habe Marketing und Unternehmensbesteuerung. Das waren meine zwei Schwerpunkte und habe 4 Jahre, so lange hat man damals ja studiert, 4 Jahre neben dem Studium für einen Steuerberater und Wirtschaftsprüfer gearbeitet. Also das alles, die ganzen Finance und warum ich so gut mit unserer CFO klarkomme etc., das ist mir wahrscheinlich da in die Wiege gegeben worden. Habe dann aber kurz vor Schluss den Dreher geschafft und habe ein Praktikum in der Werbeagentur BBDO in New York gemacht, kurz vor Ende des Studiums. Und da wusste ich dann ganz genau, was ich machen wollte, nämlich Kommunikation. Und habe dann direkt nach dem Studium mich bei den Werbeagenturen dieses Landes in Deutschland beworben und bin zu Jung von Matt nach Hamburg gegangen. Das war damals die beste Kreativagentur Deutschlands. War dort ein paar Jahre, bevor es mich weitergezogen hat, nach Amsterdam zu Wieden & Kennedy. Das war dann damals so die beste globale Kreativagentur, wo ich längere Zeit, 5 Jahre auf Nike arbeiten konnte. Mit denen bin ich dann von Amsterdam nach Singapur gegangen, habe dort für Ogilvy gearbeitet, bevor ich dann, ich glaube 2007, wieder nach Deutschland zurückgekommen bin nach Berlin und habe wieder bei Jung von Matt angefangen und habe dort den Berliner Standort übernommen und als Geschäftsführer geleitet. Das war dann auch meine erste Geschäftsführerfunktion und da kommen auch gleich eher schon Richtung die CEO-Rolle dann, wie ich da angekommen bin. Dann bin ich auch zu euch nochmal gekommen, also zu euch in schöne Hessen und zwar nach Frankfurt bin ich gezogen für 2 Jahre, durfte Ogilvy leiten, bevor ich dann 2017 wieder zurück nach Berlin gekommen bin und nach einem kurzen Abstecher endlich bei Weber-Shandwick gelandet bin.
Magst du uns erzählen, wie du in diese Position gekommen bist? Also war es immer schon dein Plan, einmal CEO zu werden? Kann man das überhaupt planen? Oder ist es eher so, dass eine solche Stelle eher unerwartet kommt?
Auf jeden Fall. Denn wie gesagt, für mich gab es nie diesen Masterplan. Ich hatte nie Karriereambitionen, dass ich unbedingt ein Geschäftsführer oder ein gewisses Level haben wollte, sondern ich habe mich eher von der Leidenschaft für den Job treiben lassen. Ich hatte immer sehr viel Leidenschaft für Kommunikation, für Marke, für Marketing, immer viel Einsatz gegeben, immer für das Jetzt. Also ich habe nie geschaut, wo will ich denn, ist ja diese klassische Frage in Bewerbungsgesprächen, wo siehst du dich in 5 Jahren? Das war mir dann meistens egal, sondern ich habe mich immer für Rollen beworben und Stellen beworben, die mich inhaltlich interessiert haben und nicht die mich gehaltstechnisch oder für ein Level interessiert haben. Also wenn ich 2 Angebote hatte, eins hat mir eine fantastische Bezahlung gegeben, aber war vielleicht ein bisschen langweilig, trotzdem toller Titel, oder ein anderer Job, der einfach inhaltlich spannend war, viel weniger bezahlt hat und einen niedrigen Titel hatte, habe ich mich immer für Letzteres entschieden. Also ich bin immer eher dahin gegangen, was mich inhaltlich angetrieben hat. Und dadurch konnte ich aber auch immer mit voller Leidenschaft, Überzeugung meinen Job machen, immer Verantwortung übernehmen, immer versuchen, ein bisschen mehr zu machen, als eigentlich in meiner Jobdescription war. Und das wird dann auch gesehen. Das heißt, anstatt einen Karriereplan zu haben, kam die Karriere einfach dadurch, dass man halt im Job überzeugt hat. Und das haben andere dann gesehen. Und so ging es dann immer ein Schrittchen weiter auf der Karriereleiter, bis man dann irgendwann auf dem Geschäftsführerposten war.
Es ist ja so, dass man eine klassische Ausschreibung für CEO-Position eher selten sieht oder gar nicht. Also gehe ich jetzt mal davon aus, ich habe noch keine gesehen. Wie kam es denn dazu, dass du dann bei uns in der Agentur gelandet bist? Wie hat dich quasi diese Stelle gefunden?
Nein, nein, überhaupt nicht. Zu Weber bin ich ganz klassisch über einen Headhunter gekommen. Also es hat das Telefon geklingelt und jemand hat mir die Rolle quasi angeboten. Ich war in einem festen Job, hatte nicht unbedingt vor zu wechseln, weil ich auch erst seit 1,5 Jahren in der letzten Rolle war. Aber für mich klang es extrem spannend, nach über 20 Jahren in der klassischen Werbeindustrie den Schritt in die PR oder Earned Media Kategorie zu machen. Für mich war es auch hier einfach der Antrieb, etwas Neues zu machen und etwas bewegen zu können. Und auch hier die Konstante, die sich bei allen meinen Jobs durchgezogen hat, das internationale Arbeiten.
Ja, ich kann mich tatsächlich auch ganz genau noch daran erinnern, wie, oder nicht wie, aber als du damals unser CEO geworden bist. Ich war nämlich damals Werkstudentin, auch relativ neu noch in der Agentur. Ich glaube, 1-2 Monate war ich da. Und ich habe den Wechsel, ehrlich gesagt, damals auch gar nicht so richtig mitbekommen, weil ich aufgrund der Arbeitstage, ich war ja Studentin, das heißt, ich glaube, 2,5 Tage insgesamt gearbeitet und halt dann auch aufgeteilt auf die Woche und auch mal unterschiedlich, war ich dann aber aus diesen Gründen auch nicht an Team-Meetings oder in Team-Meetings mit dabei. Und ich weiß noch, dass du dann irgendwann so eine Deutschland-Tour gemacht hast und hast du unsere verschiedenen Standorte besucht und bist eben dann auch nach Frankfurt gekommen. Und an dem Tag war ich auch vermutlich zufällig im Büro. Und ich weiß noch, wir haben uns super unterhalten. Ich habe mich vorgestellt, erzählt, was ich alles so mache. Du hast auch noch ein paar Rückfragen gestellt und so. Und als du dann aus dem Raum gegangen bist, habe ich meine Kollegin Anja gefragt, wer der Typ jetzt hier eigentlich war. Ich dachte, du wärst irgendwie so ein ganz normaler Kollege, der halt jetzt irgendwie bei uns im Team, im Healthcare-Team anfängt, weil ich einfach nicht gecheckt habe, dass du unser neuer CEO bist. Und das war mir in dem Moment dann auch ziemlich unangenehm, als mir Anja dann gesagt hatte, ja nee, das war Ilan, unser neuer CEO, und ich das nicht wusste. Aber im Nachgang finde ich das auch sehr, sehr witzig, und vermutlich war das auch gut so, weil ich halt total entspannt mit dir auch so gequatscht habe.
Ist doch wahrscheinlich im Nachhinein besser, also sonst wärst du vielleicht verkrampft da reingegangen. Ne? Also ist doch gut. Genau. Das war für mich übrigens extrem wichtig, als ich angekommen bin, diese Deutschland-Tour zu machen, in jedem Office mit allen Leuten auch zu sprechen, weil ich finde, eine Agentur ist ja am Ende erstmal die Menschen, die für die Agentur arbeiten. Dass man überhaupt sieht, wer sind die Menschen denn eigentlich, was ist denn eigentlich für ein Potenzial, was ja ein riesiges Potenzial war, wie ticken die. Es gibt so viele verschiedene Bereiche bei uns mit verschiedenen Hintergründen, unterschiedliche Kulturen ja auch, wo die Leute herkommen, wie sie sind. Und das muss man verstehen. Also man kann nicht eine Agentur übernehmen oder leiten, ohne wirklich zu verstehen, wie die Menschen in der Agentur ticken und wer sie sind und was ihre Leidenschaften sind und und auch das Potenzial, was in jedem und jeder drin steckt. Deswegen war für mich das ganz, ganz toll. Die Zeit das war ja November 2019, als ich angefangen habe und dann diese Deutschlandtour gemacht habe und dann auch in Europa ein bisschen rumgetingelt. Und kurz darauf war es ja auch vorbei mit dem Rumtingeln. Ne? Dann sind wir alle ins Homeoffice gegangen und Corona war da. Deswegen bin ich heilfroh, dass ich diese 3 Monate zumindest hatte, mit Menschen im echten Kontakt zu kommen, weil darum geht's halt, was wir machen.
So, aber jetzt mal so ganz plastisch und einfach gefragt, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Also was sind denn so deine normalen Aufgaben, sage ich jetzt mal als CEO? Gibt es da überhaupt normale Aufgaben?
Das frage ich mich auch immer. Was ist die Aufgabe von mir? Hauptsächlich ist die Aufgabe von mir für Relevanz zu sorgen. Also A, Relevanz im Netzwerk. Ja, also ich muss dafür sorgen, dass wir in Deutschland aus unserer Agentur innerhalb des Weber Shandwicks und auch dann IPG oder Omnicom Netzwerks relevant bleibt. Und das bedeutet wirtschaftlicher Erfolg. Ja, und gerade natürlich auch müssen wir relevant bleiben für unsere Mitarbeitenden und für unsere Kunden. Das heißt, es geht wirklich darum, am Ende des Tages bin ich dafür verantwortlich und meine Hauptaufgabe ist, dafür zu sorgen, dass wir wirtschaftlich heute und morgen, übermorgen und so weiter gut dastehen. Ich glaube, die meiste Zeit des Tages verbringe ich in Meetings oder in Calls. Das sind wahrscheinlich 80% sicherlich meiner Zeit, wenn nicht teilweise mehr. Das fängt meistens ab 8 Uhr morgens an mit meinem ersten Telefonat und hört 8 Uhr abends mit dem letzten Telefonat meistens auf. Da haben wir uns irgendwie so eingegroovt da drauf. Es geht natürlich darum, dass um alle finanziellen Aspekte der Agentur, dass wir wirtschaftlich gut dastehen, um die wirtschaftliche Planung. Es geht um alle HR-relevanten Sachen. Da ist die Bandbreite sehr, sehr stark. Gleichzeitig sehe ich meine Rolle darin, zu gucken, dass wir für den Markt, also für was immer auch die Opportunities am Markt sind, was die Kunden brauchen, das beste Angebot dastehen haben. Also haben wir die besten Leute, können die Leute in dem besten Umfeld arbeiten, können sie am besten kollaborieren und können sie sich persönlich dabei auch am besten entfalten. Ja, also wie schaffe ich es jetzt mal, ne, dass Thorsten möglichst viel Ruhe hat? Also dass Thorsten oder ihr als Healthcare-Team euch am besten fokussieren könnt, dass ich eben euch nicht reinquatsche und sage, ey, ne, komm, meine Mama hat auch Asthma, da kann ich euch mal was erzählen, ne, sondern lieber da gucke, dass ihr möglichst frei arbeiten könnt, dass ihr die Teams habt, die ihr braucht und er eine inhaltliches oder strategisches Sparring euch anbieten kann, ohne euch ins Tagesgeschäft quatschen zu müssen. Denn am Ende wäre das ja auch total vermessen. Wir sind so breit aufgestellt von Healthcare über Consumer, über Tech und sämtliche Spezialdisziplinen. Das wäre ja völliger Quatsch zu behaupten, dass ich in jeder dieser Disziplinen besser bin als die Leute, die wir haben. Ja, ich glaube, als CEO ist die Rolle, oder so verstehe ich die Rolle und Führungsstil auch, eben, dass du eher ein Coach bist, also ne, euch ermöglichen, besser dazustehen. Das ist die Rolle und nicht von oben autoritär reinzuquatschen und sagen, Thorsten, mach mal das oder mach mal jenes.
Also ich nehme mit, auch sehr viele Telefonate angepasst an die Tageszeiten von den KollegInnen. Wann ist denn die Session mit unserem Thorsten? Habt ihr da auch so einen bestimmten Slot? Ist es dann mittags oder wann passiert das?
Mittags. Genau, mittags. Wir machen mittags meistens. Nein, das ist lustig. Das ist am Ende ist ja ein bisschen auch, wie man seinen Tag am besten strukturieren kann. Also ich fahre ungefähr 1 Stunde ins Büro morgens und das ist 1 Stunde, wo ich absolute Ruhe habe für Telefonate, die keiner mithören soll. Das heißt, das ist natürlich am besten immer Finance-Calls. Finance- oder HR-Calls mache ich am liebsten aus dem Auto, da kann ich mich 100% konzentrieren, keiner kann zuhören, das ist dafür eigentlich immer wunderbar. Patricia braucht auch meistens 1 Stunde ins Büro, deswegen haben wir so unsere Calls einigermaßen gut aufeinander abgestimmt. Mit Thorsten ist ein bisschen schwieriger, ne? Oder auch der andere Thorsten, der läuft 2 Minuten zum Büro, da müssen wir halt irgendwie andere Zeiten dann halt finden.
Thorsten, jetzt kurz zu dir. Bisher bist du ja noch gar nicht so richtig zu Wort gekommen. Für alle, die vielleicht neu einschalten und dich noch nicht kennen oder noch nicht so lange kennen, die alten Folgen nicht gehört haben, kannst du uns denn kurz sagen, was deine Rolle bzw. Position in der Agentur ist?
Der Punkt ist ja, wie unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht schon länger mithören, eben auch wissen, dass wir in Deutschland ja auch ein Verbund sind und 3 Agenturen haben, wobei alle 3 Agenturen eben auch Healthcare-Business haben. Also über Shandwick, DNA Communications und Current Global, da waren ja auch die einzelnen Leute schon mal da und haben wir mit denen gesprochen. Und mein Job ist es in dem Zusammenhang, dass wir zwar 3 getrennte Agenturen haben, die auch alle ihre Kunden haben, die auch alle ihre Schwerpunkte haben, wir aber trotzdem als ein Team die Dinge, die den Markt betreffen, die das Healthcare-Business betreffen, die eventuelle Zukunftsthemen betreffen, dass wir das alles als ein Team sozusagen uns da eben auch austauschen. Das ist der eben eine Job, dass wir auch die Stärke nutzen, die wir haben in der schieren Größe von allen dreien zusammen, weil der Punkt ist eben ganz einfach, je mehr Leute wir sind, umso mehr einzelne Expertisen gibt es, umso mehr Fragen können auch von irgendjemandem aus dem Healthcare-Team beantwortet werden, die irgendjemand anderes aus dem Healthcare-Team hat. Das ist eben der große Vorteil, das ist der eine Job und diese drei verschiedenen Agenturen, aber das gemeinsame Ziel als eben Healthcare muss logischerweise eben auch strategisch aufgesetzt werden und immer ausgerichtet werden. Aktuell schauen wir eben auch gerade agenturübergreifend und agenturweit, wo setzen wir jetzt AI am günstigsten ein, beziehungsweise welche Schritte müssen wir machen, was brauchen wir? Und das liegt dann bei mir auf dem Tisch, wenn es um Healthcare-Business geht und um die Healthcare-Kunden geht und um die Healthcare-Teams geht. Ansonsten bin ich auch gerne da, eben Sparring zu machen bei New Business, bei Kunden, also bei verschiedenen Kunden bin ich auch noch direkt involviert, Supervision, Sparring etc. Also das ist ein bisschen zweigeteilt. Und halt eben an ansonsten auch alle anderen Aspekte von Finance bis eben HR-Steuerung, immer bezogen auf eben alle unsere Gesundheitsteams. Und da ist halt dann eben auch die Überschneidung beziehungsweise die eben Absprache mit Ilan, weil logischerweise auch unsere Strategie in die Gesamtagenturstrategie eingebettet werden muss und eben umgekehrt, weil es würde jetzt nicht funktionieren, wenn eben Ilan sagt, wir als Agentur laufen links rum und ich sage zu dem Healthcare-Team, aber wir laufen jetzt rechts rum, weil das würde dann halt nicht funktionieren. Von daher gesehen ist da eben immer die Abstimmung jetzt allein auf lokaler Ebene, aber wie Ilan auch eben gesagt hat, wir sind ja auch ein globales Netzwerk und eben ich bin da in dem globalen Netzwerk, haben wir halt auch healthcare-spezifische Netzwerke, sage ich jetzt mal. Und da kümmere ich mich drum und vertrete dann auf der einen Seite eben Deutschland beziehungsweise eben auf der anderen Seite kommen dann die Anfragen aus global auch direkt bei uns an.
Ilan, hast du eigentlich noch Kundenkontakt im Arbeitsalltag? Weil bei uns Beratern ist es ja auch ein Riesenteil des Jobs. Also ich habe Kunden, die ich jeden Tag in der Woche sehe oder höre oder mehrmals am Tag. Also das ist ja schon sehr dynamisch und ich habe so das Gefühl, dass es auch intensiver geworden ist jetzt in den letzten Jahren. Aber bei dir oder auch bei dir, Thorsten, stelle ich mir das eher weniger vor, dass ihr jetzt mit Kunden regelmäßig Termine habt. Ist es so?
Eher wenig und leider viel zu wenig, weil ich bin ja wegen dem Kundengeschäft in den Job gegangen. Also macht es Spaß, auf Projekten zu arbeiten. Ich habe mich immer über Projekte und über Arbeit definiert und war auch immer sehr, ich berate sehr, sehr gerne. Ich bin sehr nah am Kunden dran. Ja, das ist natürlich, je weiter du nach oben kommst quasi, desto seltener bist du es, weil A, die Zeit fehlt, weil einfach sehr, 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 sehr viel zu tun ist. Zum Zweiten ist natürlich auch, Kunden wollen dann gerne auch operativ ihre Ansprechpartner auch ständig sehen. Es gibt einige Kunden, mit denen sprechen müssen öfters, normalerweise natürlich immer, wenn es etwas zu meckern gibt. Also das ist es halt. Also wenn man bis zu einem gewissen Level in einer Agentur ruft der Kunde dich an, um dich zu loben, und ab einem gewissen Level ruft der Kunde dich nur noch an, um zu meckern. Und das ist halt das Level, wo wir sind, wo Thorsten halt auch ist. Wenn wir, ne, wenn's gut läuft, dann wird dem Team gesagt, hey, habt ihr gut gemacht, und wenn es schlecht läuft, dann wird halt bei uns gemeckert. Aber das ist halt einfach so. Ne? Also wir sind die Eskalationsstufe, viel weiter geht's dann halt nicht, und da wird dann halt gemeckert und man muss sie einfangen. Das ist das eine, wenn Kunden mit mir sprechen, um Dampf abzulassen. Auf der anderen Seite natürlich aber auch gucke ich immer, dass ich mit Kunden regelmäßig spreche, um zu sehen, wie können wir eventuell unser Angebot noch besser auf ihre Bedürfnisse trimmen. Bei Healthcare läuft das nicht, weil einfach ihr schon sehr, sehr vernetzt seid. Was ich immer noch ganz gerne mache, ist bei Pitches involviert sein, allerdings nicht leider nicht mehr auf der Bühne quasi beim Präsentieren, sondern eher mit den Teams im Sparring, weil auch hier finde ich, der Kunde will das Team, was präsentiert, ja auch später haben. Und das bin ich nun einfach nicht. Ich finde es völlig Quatsch und das passiert sehr oft, dass Agenturen dann das höchste Team auffahren, ja, CEO und CCO und was weiß ich noch, alle dahin, alle hoch, gewinnen den Pitch und danach kommt dann ein komplett anderes Team hin. Da würde ich mich als Kunde komplett verarscht vorkommen. Daher bin ich dann eher im Sparring dabei. Wie gesagt, also ich tausche mich immer sehr, sehr gerne hintenrum mit den Teams aus. Ich habe regelmäßig Calls eigentlich fast allen Kundenteams und weiß halt immer sehr, sehr gut, was passiert. Bin bei allen Pitches dabei, bin bei allen involviert, aber halt nicht mehr so stark im Kundenkontakt.
Wir hatten ja vorhin auch schon angerissen, dass du, Ila, natürlich auch regelmäßig interne Management-Meetings hast und dass du auch zu verschiedenen Themen mit den verschiedenen Kolleginnen dann auch eigenständige One-on-One-Meetings hast etc. Jetzt bei euch beiden konkret, was sind denn eure Themen, wenn ihr eure Abstimmung habt? Also ist es dann Healthcare-spezifisch oder gibt es auch übergreifende Themen? Gibt es irgendwie einen Standard-Agenda-Punkt, was ihr immer besprechen müsst oder solltet?
Natürlich sind die Prioritäten. Wir sind eine Firma, wir sind ein Wirtschaftsunternehmen, wir gehören auch noch einer Holding an. Wir können halt nie mehr Geld ausgeben, als wir einnehmen, sondern eher ein bisschen weniger. Das heißt, jetzt über, wenn du die ganze Agentur hast, gibt es immer mindestens 30 verschiedene Stellen, gerade die ein Invest haben wollen. Am Ende kannst du aber nur ein oder zwei Invest machen und am Ende muss ich die Entscheidung treffen, weil ich ja am Ende dafür auch gerade stehe. Also egal, wer was macht, auch da wieder, wenn es gut läuft, dann würde auch wieder unsere globalen Herrschaften zu den Teams gehen. Wenn es schlecht läuft, dann kommen sie halt zu mir. Ja, deswegen muss ich am Ende auch sehen, wo investieren wir, wo pushen wir. Das heißt, das sind natürlich auch die Gespräche, dass ich mit Thorsten zusammensitze und sage, woran wollen wir denn investieren? Ja, also jetzt nicht nur nachbesetzen auf einem Team, sondern gibt es noch einen Bereich im Healthcare, ja, sei es MedTech oder Consumer Health oder irgendeine verschiedene Gruppe, wo wollen wir denn reingehen? Oder eben besagtes Analytics oder AI, wollen wir das pushen? Wenn wir es bei euch pushen, also bei euch, sag ich mal, im Healthcare-Bereich pushen, heißt das, wir werden es etwas weniger in einem anderen Bereich pushen, weil man muss ja irgendwie seine Ressourcen aufteilen, die sind nicht unendlich. Und das sind halt die Gespräche, die wir führen. Wo lohnt es sich? Wo gehen wir rein? Aber auch natürlich ganz klassisch die Teamführungsthemen.
Und fairerweise muss man auch hinzu sagen, also gerade die Themen, die Ilan eben angesprochen hat, die jetzt agenturübergreifend auch interessant sind, wie KI oder AI, wie eben andere Geschichten, besprechen wir logischerweise auch in einem Kreis mit den anderen Leads, die eben zuständig sind für die große Corporate Unit, für die Tech und Consumer Unit. Also da wir sprechen nicht immer nur eben One-on-One, sondern ich würde sagen, die Mehrzahl der Gespräche ist sogar regelmäßig, dass wir alle fünf die Köpfe zusammenstecken und sagen, müssen wir gerade in irgendeiner Schraube drehen oder läuft alles eben so, wie wir es eben denken. Weil das hat dann ja eben, wie Ilan schon eben sagte, unter Umständen eben Auswirkungen auf alle Bereiche in der Agentur.
Genau, das ist ein gutes Stichwort, Thorsten. Wir haben ja oft in diesen internen Meetings, sprechen wir oft darüber, Collaboration is our superpower. Ja, also Kollaboration, das ist das, was uns unterscheidet von anderen Agenturen. Ja, alle reden über Kollaboration, über Integration, aber die wenigsten machen es wirklich 100% konsequent. Und wir haben es wirklich 100% konsequent gemacht, indem wir ja uns umstrukturiert haben, P&Ls über Bord geschmissen haben, alles geht in einen Pott. Wir haben die Standorte zwar als Standorte da, wo Schreibtische stehen, aber nicht als eigenständige Agenturen, die gegeneinander konkurrieren, und haben alles gemacht und versucht, dass wir über alle Ebenen, über alle Teams bestmöglich zusammenarbeiten und so ja auch unser Führungsteam dann strukturiert. Wir können uns nur gegenüber anderen Agenturen behaupten und immer besser werden, wenn wir halt diese Karte spielen, dieses Integrierte und das Kollaborative.
Es ist nun mal so, wir verbringen ja auch viel Zeit auf der Arbeit. Man soll ja auch etwas machen, was einem auch im besten Fall Spaß macht. Wie ist es denn bei dir, Ilan? Hast du Lieblingsaufgaben oder Dinge, die dir besonders viel Freude bereiten?
Die Meetings mit Thorsten.
Das glaube ich jetzt nicht. Sind immer wieder anstrengend.
Ja, genau. Nein, aber ganz, ganz ehrlich, zwei Sachen. Also das eine ist einfach wirklich die Arbeit mit Menschen. Ja, ich glaube, wir sind alle in der Kommunikation, denke ich mal, weil wir Menschen wirklich mögen und lieben und gerne mit anderen Menschen zusammenarbeiten. Wir kommunizieren gerne, wir sind gerne mit Leuten zusammen. Unser Job und das, was wir machen, gerade ne, die Verantwortung, und wir leben jetzt halt seit 5 Jahren in Dauerkrisen. Es ist anstrengend. Es ist anstrengend, also viel Druck drauf. Und das Schöne, was mir Spaß macht, ist, dass wir trotz alledem, auch in den stressigsten Meetings, lachen. Ja, wir lachen, wir verstehen uns gut, wir sind ehrlich, wir können uns auch mal anpflaumen natürlich, weil am Ende ohne Reibung entsteht auch nichts. Wenn wir alle immer der gleichen Meinung wären, dann glaube ich, wären wir schon lange pleite. Das geht einfach nicht. Man muss sich reiben und gegenseitig challengen, aber dabei immer noch halt nett sein, respektvoll sein und auch Spaß dabei haben. Und ich glaube, den haben wir. Jetzt nicht nur im Führungskreis, sondern allgemein in der Agentur. Ich mag es einfach reinzukommen, ich mag es mit allen Menschen zu sprechen. Auch auf Kundenseite natürlich dieser Kontakt und die Vielfalt der Gespräche, der Inhalte der Gespräche, das macht mir wahnsinnig Spaß. Also das ist alles Thema, das Menschliche. Und auf der anderen Seite jetzt für mich persönlich in meiner Rolle, vielleicht auch ein so Charakteristiker für CEO oder warum ich Geschäftsführer oder CEO geworden bin, ist, glaube ich, man muss Spaß am Unternehmertum haben. Also auch wenn natürlich mir der Laden nicht gehört, muss ich so tun und so agieren, als wäre es wirklich mein 100% Kapital da drin investiert. Und mir macht es einfach Spaß zu gucken, wie können wir das Geschäft weiter aufbauen? Wo sind Opportunities? Wo sollten wir reingehen? Kann auch mal in die Hose gehen natürlich, aber immer, ich mag es schnell die Hand zu heben, auch gibt es global irgendwelche neuen Produkte, die wir launchen können in Deutschland. So, das ist das Unternehmerische, ist der zweite Aspekt, der mir halt sehr, sehr viel Spaß macht.
Thorsten, wie ist es bei dir? Was macht dir so Spaß? Und vielleicht auch nicht so? Also ich kann mir auch vorstellen, dass es Aufgaben sind, die jetzt nicht unbedingt mit Spaß verbunden sind.
Ja, was Spaß macht, ist mehrstufig, glaube ich. Also einmal vom Inhaltlichen her, ich liebe es, komplizierte Dinge eben einfach zu erklären, wenn das geht, beziehungsweise zu überlegen, wie komme ich da hin? Wie kann ich komplizierte Dinge eben einfach erklären und eben Geschichten zu erzählen im weitesten Sinne. Das heißt, ich mache auch gerne auch bei Präsentationen oder bei Programmen, schaue ich immer eben gerne, wie ist denn der rote Faden? Wie heißt denn die Geschichte, die wir dem Kunden, die wir dem Gegenüber eben erzählen wollen? Das macht mir Spaß von dem Inhaltlichen her. Und ansonsten, was mir so richtig Spaß macht, ist, wenn ich sehe, also bei Pitch-Präsentationen oder auch bei neuen Programmvorstellungen, die ja immer die Teams dann auch beim Kunden vorstellen, wenn ich eben dabei bin, bin ich ja eher in einer, ich sage jetzt mal, Rolle des Zuhörens und Zuschauens und höchstens eben Intro machen. Und da macht es mir immer am allermeisten Spaß, wenn ich sehe, wie die Entwicklung der Leute gelaufen ist. Also dass dann Leute, die bei uns angefangen haben vor, keine Ahnung, 3 Jahren oder 4 Jahren, dann eben da stehen und das Programm runterrocken und den Kunden begeistern. Und da eben denke ich immer cool, eben dass die Leute sozusagen, dass wir in der Lage waren, die zu befähigen, eben das zu machen. Und das macht dann eben auch Spaß, also die Entwicklung zu sehen, dass man etwas eben gestalten kann und eben auf der anderen Seite eben die andere Seite der Medaille, was mir überhaupt keinen Spaß macht, sind also Dinge, die in einem starren Korsett sind, die man machen muss, weil man sie machen muss, wo man aber eigentlich eben denkt, das würde anders auch besser gehen, wo aber irgendwelche Vorgaben, Rahmen sind, die wir nicht beeinflussen können. Damit muss man sich dann abfinden.
Ilan, hast du auch Dinge, die du total ungern machst? Also gerade in der CEO-Position kann ich mir so einige Aufgaben vorstellen, die vielleicht nicht ganz so toll sind. Welche sind es denn?
Ja, genau das, was Thorsten gerade gesagt hat, dieses enge Korsett, also das Fremdbestimmte. Also ich mag nicht fremdbestimmt sein. Ich glaube, wir performen am besten, wenn man sagt, da ist das Ziel, das musst du erreichen. Wie du das erreichst, ist mir völlig wurscht. Ne? Also gib mir Profit oder Marge oder irgendein Ziel vor und dann erreiche ich das. Wenn man mir aber sagt, wie ich da hinkommen muss, wie ich den Weg gehen muss, dann das macht mir halt keinen Spaß mehr. Also je enger das Korsett, von dem Thorsten gerade sprach, desto weniger Spaß macht es mir auch. Und natürlich gibt es einfach, wenn man ein Unternehmen führt, gibt es immer wieder mal Situationen, wo man Entscheidungen treffen muss, die nicht schön sind, die aber wirtschaftlich einfach erforderlich sind. Ja, also Klartext, man muss, wenn man eine Firma führt, jeder, der eine Firma führt, muss auch in seiner Karriere immer mal jemanden entlassen. Das ist einfach so, aus wirtschaftlichen Gründen, aus innerlichen Gründen, aus welchen Gründen auch immer. Und das ist nie schön. Das macht keinen Spaß, aber es gehört halt leider mit dazu. Aber nochmal zum Positiven, auch da, das fand ich auch gerade toll, was Thorsten sagt, dass ich auch so diese Entwicklung von Menschen. Also ne, du sagst es, Anita, vorhin, du bist ja als Studentin gekommen, deine Entwicklung haben wir alle und vor allem Thorsten natürlich jetzt gesehen, das ist toll. Und auch, wie gesagt, auf dem Pitch, was mir dabei immer gefällt, ist auch, wie von dem ersten blanken Papier bis zur finalen Präsentation, wie die Sachen zusammenkommen, oft unter hohem Druck. Und wenn man dann sieht, was da entsteht, wie die Geschichten entstehen, wie das Team auch in einem Pitch sich zusammenformt und dann das Ergebnis bis hin zur Live-Präsentation, das ist immer Riesenfreude.
Hoffentlich auf eurer Seite auch, Anita, weil du kannst ja sozusagen beurteilen, ob es eben auf der, in Anführungszeichen, anderen Seite halt auch Spaß macht, eben diese Entwicklung zu durchschreiten.
Ja, das macht total viel Spaß. Also einerseits natürlich die eigene Entwicklung zu sehen und dann eben irgendwann zu realisieren, was man irgendwie rückblickend alles geleistet hat. Das sieht man ja nicht unbedingt von Tag zu Tag, wenn man in der Situation drinsteckt. Aber rückblickend jetzt auf meine Trainee-Zeit oder wo ich die ersten Projekte übernehmen durfte im Vergleich zu heute, ist es natürlich verrückt. Das sind ja jetzt auch schon über 6 Jahre, wo ich in der Agentur angestellt bin. Da ist ja auch einiges passiert in der Zeit. Aber auch vor allem viele Dinge, die mich damals auch total aufgeregt haben, die ich jetzt total entspannt sehe und wiederum andere Kolleginnen dann auch kurz abholen muss mit dem Wissen von heute, also von meinem Wissen von heute, dass alles okay ist und das Problem vielleicht gar nicht so groß ist, wie sie sich das jetzt vorstellen oder wo sie sich reinsteigern, weil ich es total gut nachempfinden kann, weil ich vielleicht vor 2, 3 Jahren auch in der gleichen Situation saß und ähnlich reagiert hatte. Aber wie ihr auch schon sagtet, auch die Entwicklung innerhalb des Teams. Es sind viele von uns dabei, die ich dann auch als Werki-Trainee begleiten durfte und seitdem auch sehr eng mit den Kolleginnen zusammenarbeite. Und da bin ich immer so wahnsinnig stolz, wenn sie alles wuppen, wo ich schon irgendwie kurz davor bin zu sagen, was sind denn so die Next Steps? Und ich muss das gar nicht machen, weil sie machen das einfach. Und in manchen Situationen weiß ich vielleicht sogar auch, dass sie gerade kurz ein bisschen Angst bekommen vom kalten Wasser, aber dann trotzdem springen mit einer gewissen Unterstützung und dann in meinen Augen wirklich wie Weltmeister schwimmen. Und das, da ist man schon sehr, sehr stolz. Ja, das sind auch so die schönen Momente auf jeden Fall. Ja, das ist vielleicht auch ein ganz schönes Schlusswort für den inhaltlichen Part. Und vielen lieben Dank, Ilan und Thorsten, bisher für eure Einblicke. Wir kommen jetzt ganz klassisch zu unserem Outro-Part, eine Frage, 3 Antworten. Und wir haben ja viel über die Arbeit gesprochen, aber es gibt ja auch das Leben außerhalb des Jobs. Und genau deswegen würde ich gern von euch wissen, was ihr eigentlich gerne außerhalb der Arbeitszeit macht. Welche Hobbys habt ihr denn? Was macht ihr denn so in der Freizeit?
In einem Wort, Segeln. Segeln ist meine große Leidenschaft, mein großes Hobby, was ich zum Glück auch geschafft habe, auf den Rest der Familie zu übertragen. Das heißt, wenn ich selber nicht segel, kann ich meinen Töchtern zuschauen, wie sie gerade segeln. Also das ist mein großer Ausgleich.
Wo segelt man denn in Berlin? Auf irgendwelchen Seen? Oder?
Berlin hat so viele Seen. Also wenn du mal in Berlin landest, das ist eigentlich nur Wasser und Wald Berlin. Das ist sehr, sehr schön. Okay. Genau, also unsere Töchter sind auf dem Wannsee im Segelverein und segeln da 3-mal die Woche. Und sonst die ganzen Seen drumherum und auch bis zur Ostsee wird dann gefahren, wenn es Regatta-Wochenende ist.
Und da geht auch ordentlich Wind auf den Seen in Berlin?
Kann Wind sein. Also meine Töchter, die sind 10 und 12, die brauchen noch nicht so viel Wind. Die sind in der Einstiegsklasse quasi, Regatta-Klasse. Das ist okay. Aber sonst zieht es uns sonst auch ganz gerne halt natürlich dann im Sommer gehen Mittelmeer, um da ein wenig zu segeln.
Ja klar. Bei dir, Anita?
Das ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Manchmal ist Sport meine Entspannung, also wo ich einfach die Energie, die ich irgendwie noch habe, dann doch rauslassen kann. Auch vielleicht mal nach einem sehr anstrengenden Tag oder wo man so die ganze Zeit im Tunnel ist und irgendwie so vor sich hin suppt und an verschiedenen Konzepten irgendwie rumwerkelt. Das ist ja geistig wahnsinnig anstrengend. Da brauche ich halt schon Sport quasi, um ja die Auslastung zu haben. Ich mag aber auch kreative Hobbys, wie zum Beispiel malen oder zeichnen oder, keine Ahnung, stricken, wo ich halt einfach mit dem Flow gehen kann und nicht so viel dabei nachdenken muss. Also es ist halt eine gewisse Routine dann auch drin oder immer wieder so die gleichen Bewegung, wo man sich halt drauf fokussieren kann und etwas kreiert. Und Ich koche auch sehr gerne. Das geht ja auch mit Kreativität einher. Backen auf gar keinen Fall. Also da muss ich ja Rezepte ganz genau folgen. Ansonsten geht mein Kuchen ja nicht so auf, wie das sollte. Das kann ich ja überhaupt nicht leiden. Aber so einfach mal ein leckeres Essen zu kreieren, vielleicht auch ohne Rezept, einfach mal zu gucken, was ist eigentlich heute im Kühlschrank und was kann ich daraus zaubern, das ist tatsächlich voll mein Ding.
Was ist denn dein Signature Dish?
Was mein Signature Dish ist, kann ich gar nicht so richtig beantworten, weil ich ja auch viel in der Küche experimentiere. Aber ich kann sagen, was so ein Lieblingsessen ist. Und das ist ganz einfach ein Kartoffelauflauf aus der ungarischen Küche. Da kommt ja, oder da lebt ja auch meine Family. Und ja, irgendwie verbinde ich das auch mit Kindheitserinnerungen, weil ich das auch relativ schnell damals von meiner Mama gelernt habe oder immer wieder gesehen habe, wie sie das macht und habe ihr dann von klein an immer geholfen. Und auch wenn ich dann später als Teenie mit Freunden irgendwie mal in den Sommerferien unterwegs war, habe ich das auch total oft für alle gekocht, so quasi analog zur Lasagne in der WG. Und auch heute koche ich das total gerne, weil mir das, wie gesagt, irgendwie das Gefühl von Kindheit wiedergibt. Und ich wünsche mir das auch sehr oft, wenn ich dann bei meiner Familie zu Besuch bin.
Ja, da fällt mir auch wieder ein. Grüße an deine Family, weil wir wissen ja, dass die den Podcast auch immer hören. Ne?
Ja, die Oma freut sich dann bestimmt. Also Ilan, für dich zur Einordnung, meine Oma spricht kein Deutsch, aber sie hört einen Podcast, weil sie da ja auch meine Stimme dann hören kann bzw. erkennt. Und ich glaube, von der Stimme her würde sie auch sicherlich dich, Thorsten und Alicia, unsere Podcast mit Moderatorin auch auf jeden Fall erkennen. Gehe ich mal davon aus. Das ist ja echt süß.
Aber sie hört zu, genau. Finde ich so süß.
Daher sagte Dominik vorhin, der Inhalt ist nicht so wichtig, die Stimme muss schön sein im Podcast.
Genau.
Aber Thorsten, wie ist es bei dir? Was machst du eigentlich in deiner Freizeit?
Eigentlich, ich hasse Kochen, ich hasse Backen. Zum Wege bin ich zu blöd wahrscheinlich. Bei mir ist es eher so ein bisschen Musik, also Musik hören. Und was ich wahnsinnig gerne mache, in Musicals und auf Konzerte gehen. Also von daher gesehen probiere ich auch jedes Mal, wenn ich in London bin, mindestens ein Musical anzuschauen. Oder auch in Hamburg oder sonstiges. Also ich habe schon ein paar hundert hinter mir.
Wow.
Ja, also jede Menge. Also wenn die 100 reichen, also viele habe ich auch schon bestimmt 10, 11 Mal gesehen, aber ja, genau, das entspannt.
Was ist dein Lieblingsmusical, wenn du eins hast?
West Side Story.
Okay.
West Side Story, ganz klar sozusagen, also live. Ne?
Klasse.
Also wenn jemand mal eine Musical-Empfehlung braucht, kann ich bestätigen, dass du gute Tipps hast. Ja. Ich habe auf deine Empfehlung auch schon 2 in London genau. geguckt und sie waren echt beide super. Also würde ich auch nochmal machen. Es waren welche dabei, wo ich gesagt habe, okay, muss ich nicht nur einmal sehen. Cool. Wir sind nun am Ende der Folge angekommen. Es hat wirklich sehr viel Spaß mit euch gemacht. Ich habe auf jeden Fall wahnsinnig viel gelernt und hoffentlich waren die Themen auch für unsere Zuhörenden spannend. Und vielen lieben Dank, Ilan, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht mit uns in der Runde.
Dank dir, Anita. Dank dir, Thorsten. Ja.
Lieben Dank und viel Spaß beim Zuhören, sag ich noch.
In diesem Sinne, mach's gut und bis bald.
Tschüss.
Ciao.
Kannst du dir vorstellen, in der Gesundheitskommunikation zu arbeiten? Wir sind immer auf der Suche nach neuen Talenten und freuen uns auf deine Bewerbung. Unsere aktuellen Stellenausschreibungen findest du auf unserer Webseite weberschendwick.de.